Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein rundum zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, Yoga- und Meditationslehrerin und habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mag gegründet. Ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, Wellbeing, Wellness und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zum Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten, Experten und Coaches zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast, Dr. Maja Storch. Sie ist Diplompsychologin, Jungsche Psychoanalytikerin, Psychodramatherapeutin, Supervisorin und Referentin. Außerdem Miterfinderin des Zürcher Ressourcenmodells und Inhaberin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation in Zürich. Neben sehr vielen wissenschaftlichen Publikationen hat sie zahlreiche Sachbücher, wie zum Beispiel Das schlechte Gewissen, Quälgeist oder Ressource und Spirituelles Embodiment verfasst. Wir sprechen im Podcast darüber, wie sie jemandem erklärt, was sie überhaupt beruflich macht und warum es manchmal anstrengend ist, mit Fremden über den Beruf der Psychoanalytikerin zu sprechen. Wir reden etwas spontan über das Thema Orgelspielen und den Beruf der Organistin. Wir sprechen natürlich über das Thema Embodiment und wie ihr Fokus darauf entstanden ist. Sie erklärt uns, was Embodiment genau bedeutet und warum es ihr so wichtig war, das Thema in die Wissenschaft zu bringen. Wir sprechen über die Experimente aus dem Bereich Embodiment, die sie am meisten begeistert haben, warum dieser Ansatz so wichtig ist für eine ganzheitliche Gesundheit, was eigentlich spirituelles Embodiment aussieht und am Ende auch nochmal kurz über das Zürcher Ressourcenmodell. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dr. Maja Storch. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks, Frau Dr. Maja Storch. Hallo, Frau Storch.
Hallo, Frau Lopez.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich habe mich in der Vorbereitung für das Interview gefragt, was würden Sie mir antworten, was Sie beruflich machen, wenn wir beide uns auf einer Zugfahrt das erste Mal sehen würden und wir würden gemeinsam in einem Zugabteil sitzen?
Also erstens würde ich zurzeit überhaupt nicht Zug fahren. Sie würden mich gar nicht in einem Zugabteil antreffen, weil es ein Desaster ist. Aber sagen wir mal angenommen, es wäre alles tipptopp und die Züge wären pünktlich und so. Wir würden also doch uns in einem Zugabteil treffen. Jetzt in meinem jetzigen Alter würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich mache so Psychologie und ich bin Organistin. Das würde ich sagen.
Organistin.
Ja, ich würde überhaupt nicht groß drüber reden wollen, was ich in Psychologie mache und das. Wenn Sie haben mich ja gefragt, wie würden Sie sich vorstellen? Und dann würde ich jetzt momentan wirklich sagen, ja, und ich bin Organistin.
Und was macht eine Organistin?
Interessanter, sich darüber zu unterhalten wie über Psychologie, nämlich eine Stunde Zugfahrt.
Und was macht eine Organistin?
Eine Organistin, die orgelt. Spielorgel im Gottesdienstchen.
Ah, okay, spannend. Ich kannte den Begriff tatsächlich, Organistin nicht.
Ja, ah ja.
Mhm. Warum reden Sie nicht so gerne über die Psychologie mit fremden Menschen?
Nee, ich rede schon gern drüber, aber das ist auf so einer Zugfahrt, wenn ich da eine Stunde in einem Abteil bin und irgendwie kommt's raus, dass ich mit Psychologie was zu tun habe, dann ist das im Prinzip, mache ich eine Stunde Coaching.
Ja, okay. Weil die Leute dann sofort, ach, wissen
dann
Sie,
kommen,
bei mir
ach, echt?
Ist
und darf ich Sie mal was fragen? Und dann, ein Freund von mir hat die und ein Alkoholproblem und die Ehe und ach, meine Güte und meine Tochter und die weiß auch gerade nicht und so. Und da habe ich einfach keine Lust dazu.
Nein, verständlich. Das hat man ja auch schon mal immer gehört, dass Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen auf Partys gerne verheimlichen, was der eigentliche Beruf ist, weil sonst jeder sozusagen mit seinem Leid kommt und es einem vor die Füße kippt.
Und das geht übrigens Juristen auch so. Mhm. Heißt auch immer, ich habe da einen Nachbarn, der und wem es auch so geht, sind zum Beispiel mein Bruder ist Zahntechniker. Und das ist unfassbar, sobald die Leute wissen, dass er Zahntechniker ist, die haben überhaupt nicht die allergeringste Scheu, irgendwie ihre Münder zu öffnen vor allen Leuten und ihm irgendwelche Zahnprobleme zu zeigen. Also man arbeitet dann halt, ja. Und würde ich einfach während so einer Zugfahrt hätte ich lieber meine Ruhe oder halt eine angenehme Plauderei. Und das ist mit Organisten ist das machbar, mit Psychologen nicht.
Wie ist das gekommen mit der Organistinnenrolle? Machen Sie das schon länger? Oder ist das über die Forschungsarbeit?
Das ist neu. Ich bin jetzt ja 64 Jahre alt. Ich werde dieses Jahr 65. Und das habe ich mit 57, die Ausbildung zur erzbischöflichen C-Organistin begonnen.
Spannend.
Im hohen Alter, also hohes Alter, aber schon nicht als Jungspund. Und das ist halt nochmal eine völlig neue Welt. Und das beschäftigt mich sehr, macht mir riesen Spaß. Und ich bin also erzbischöfliche C-Kirchenmusikerin, heißt das. Das ist eine richtige Ausbildung mit 13 Prüfungen. Das ist hammerhart, gell? Hammerhart. Zum Glück weiß man das vorher nicht, was da auf einen zukommt. Und das ist lustigerweise, in ein Drittel von denen, die da in dieser Ausbildung sind, sind meine Altersklasse. Es sind zwei Drittel Junge, die wirklich Musik studieren wollen und dann überhaupt, wo Orgel ein Thema ist oder Gesang, Chorleitung und so. Und ein Drittel ist aber so meine Altersklasse. Die sagen, ich habe jetzt so das beruflich so weit unter Dach und Fach und jetzt mache ich noch mal was.
Und jetzt sind wir ja Gott sei Dank nicht verabredet, damit ich Ihnen von meinem Leid erzähle. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass Sie Jungsche Psychoanalytikerin, Psychodramatherapeutin und Supervisorin sind und vor allem natürlich sehr viel im Bereich Embodiment geforscht haben und das Zürcher Ressourcenmodell mitgegründet haben. Da sprechen wir hoffentlich auch noch ein bisschen drüber.
Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen das in der Zugfahrt erzählen.
Würde ich mich freuen. Würde ich mich natürlich sehr freuen, weil ich das ja liebe, diesen Beruf und alles, was damit zusammenhängt. Und ich würde Sie dann, glaube ich, eher fragen, wie Sie da hingekommen sind, was Sie da schon alles erlebt haben. Also es würde weniger um mich, aber mehr um Ihren Beruf gehen. Aber weshalb ich das jetzt gerade nochmal angeführt habe, weil ich habe mich direkt gefragt, als Sie das jetzt mit der Organistin erzählt haben und dem Orgelspiel, habe ich in meinem Kopf natürlich gedacht, okay, was passiert bei Frau Dr. Maja Storch im Körper, aber auch in der Seele, wenn sie sozusagen Orgel spielt? Also haben Sie dieses Embodiment, wo wir gleich, das wollen wir gleich ein bisschen definieren auch, aber läuft da direkt was durch sozusagen und können Sie sagen, was das mit Ihnen macht?
Unbedingt, Leute. Es ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr gute Fantasie, die Sie da haben, weil in der Tat ist Orgel spielen für mich ein Jungbrunnen. Mhm. Das ist eine Quelle der Erquickung.
Schön.
Und ich habe mein Leben lang schon immer Klavier gespielt, weil man kann mit der Orgel gar nicht anfangen, ohne wenn man nicht ziemlich gut Klavier spielen kann, weil sie haben ja da viel mehr noch zu bewältigen, nämlich auch Füße noch und so, ne? Wie wenn man nur ein Manual hat, wie auf dem Klavier. Und ich habe schon immer wahnsinnig gern Klavier gespielt, einfach auch zur Affektregulation. Also man kann ja Freude ausdrücken und als Klavierspielerin ist man ja autonom, das ist das Schöne. Mhm. Wenn man Flöte spielt oder Geige oder Cello, braucht man immer so ein Quartett oder eine Begleitung. Und wenn man Klavier spielt oder Orgel, hat man im Prinzip das ganze Orchester bin ich selber. Mhm. Ja. Und jetzt Orgel ist nochmal eindeutig eine Schippe drauf, weil dieses Instrument hat ja diese großen Pfeifen. Mhm. Das Orgel ist ja eigentlich ein Blasinstrument, was mit Tasten bedient wird. Ne? Mhm. Wo halt ist was völlig anderes, wie der Klang erzeugt wie beim Klavier. Und das macht Vibrationen. Und wenn Sie vielleicht mal in irgendeiner Kirche waren und hören das, da hören Sie dann das auch richtig, die Wände wackeln teilweise, je nachdem, was man da für Register gezogen hat. Und ich sage immer, dann ist, wenn es mir schlecht geht, sitze ich eine Stunde auf die Orgel und dann ist meine DNA wieder gerade gerückt. Mhm. So würde ich das empfinden. Und wenn man theologisch argumentiert, dann würde man sagen, die Orgel ist ja geweiht. Also das ist ja nicht ein normales Instrument, sondern das ist ein geweihtes Instrument. Das dient der Verherrlichung Gottes, ist ein Teil der Liturgie, die Orgelmusik. Und natürlich empfinde das so, dass es da oben auch heilig ist. Ist auch ein heiliger Platz, also an der Orgel zu sein. Und die Kombination von den beiden Sachen, die lässt es einem einfach gut gehen. Körperlich und seelisch, ja.
Spannend. Weil ich das gerade ganz gut für mich so mit der Yoga-Praxis vergleichen kann. Da brauche ich auch nur mich selber und die Yogamatte und die Bewegung dazu. Aber ich brauche auch diese Anbindung an etwas Höheres. Bei mir ist es jetzt nicht die geweihte Orgel in dem Sinne, aber das ist ganz spannend. Wie ist der Fokus bei Ihnen auf das Thema Embodiment entstanden?
Das kam von der Ausbildung her. Das beginnt ganz früh eigentlich, als ich Psychologie studiert habe in Konstanz. Da gab es damals die klassische Verhaltenstherapie. Und zwar die wirklich ganz klassische, also wo man gelernt hat, da kommt jemand und hat irgendein Problem und dann baut man einen Plan, wie man neues Verhalten aufbaut und wie man ihn verstärkt dann den Menschen, indem er Bonbons bekommt oder einen Löffel Joghurt, habe ich mal gehabt in einem Verstärkerplan drin und so. Also für meine Begriffe war das sehr unmenschlich. Es war halt eine Art Dressur, ne? Und die Seele hat völlig gefehlt. Es war halt, es ist halt neues Verhalten aufgebaut. Worden. Und dann haben Mitstudenten und ich gesagt, also das gefällt uns nicht, diese klassische Verhaltenstherapie, die hat übrigens nichts mehr mit dem zu tun, was heute in der Verhaltenstherapie gemacht wird. Das hat sich ja wahnsinnig geändert, in meinem Sinne positiv. Aber damals war das halt fand ich ziemlich grässlich. Und dann haben wir geguckt, was können wir machen. Und dann gab es eben in Überlingen das Moreno-Institut für Psychodrama. Das ist ein Verfahren der humanistischen Psychologie, das ist eine Gruppentherapie. Und das ist natürlich extrem kreativ und es wird halt, es in Aktion findet ganz viel statt. Es werden Dinge, wie der Name schon sagt, gespielt und dargestellt und nicht darüber geredet und auch Seelenzustände, Persönlichkeitsanteile werden dargestellt. Und dann haben wir eben diese Psychodrama-Ausbildung gemacht als Psychodramatherapeutin. Und wenn man das gemacht hat, also da gab es ja damals den Fritz Perls mit der Gestalt und den Moreno mit Psychodrama. Und die haben halt, der Körper hat eine massive Rolle gespielt. Wenn ich jetzt an die Uni dann gegangen bin und habe gesagt, ja, Psychodrama und Körper, dann war halt diese Schriften von Moreno haben nicht dem akademischen Anspruch genügt an Wissenschaft. Ne? Mhm. Und obwohl der Mann sich viel Mühe gegeben hat zu beschreiben, was er meint und auch Theorien aufgebaut, aber das ist halt der Uni halt belächelt worden. Und da habe ich mein Leben lang eigentlich immer gesucht, was es da für Theorien gäbe, dass man diese Körperarbeit auch an die Uni bringt. Da gibt es ja noch mehr, gibt ja auch Gerda Beusen mit ihren Darmbewegungen oder eben das Yoga, was ja eine Art Persönlichkeitsentwicklung auch ist, durch Körpergymnastik, würde ich sagen, und ein spiritueller Weg, das Tai Chi, Qigong, TCM, Rolfing, Alexander-Technik. Es gibt so viele tolle, tolle Sachen, die mit dem Körper arbeiten und durch Körperarbeit persönliche und spirituelle Entwicklung in die Wege leiten. Und die haben alle immer, wie soll man sagen, so ein Esoterik, also aus Sicht der Universitäten, muss ich immer sagen. Ne? Mhm. Aus Sicht der Universitäten war das immer so Esoterik-Zeug Und da kam in mir halt der Wunsch, dringende Wunsch auch, dass man da mal ordentliche Theorien liefert, wo man sagen kann, guck mal, das ist nicht irgendein eingebildeter Schwachsinn. Und da hat sich dann diese Thematik Embodiment ausgebreitet im wissenschaftlichen Raum. Und das hat natürlich der Himmel geschickt, dass es das gab, ja, dass es den Begriff gab, dass es da Leute angefangen haben, der Bar Salon so darüber zu forschen, Studien zu machen, Experimente vorzulegen. Und auf einmal war dieses ganze Thema Körperarbeit eben auch der akademischen Psychologie zugänglich. Und dann haben wir gedacht, also wenn ich immer sage, wir, ist das nicht der Plural Majestatis, sondern Wolfgang Schacher, Benita Gandjeni und Gerald Hüther, haben wir gedacht, Mensch, jetzt schreiben wir dazu einfach mal ein Buch, damit es mal so ein Basisbuch gibt. Weil das war, bevor wir unser Embodiment-Buch geschrieben haben, war das halt so Insiderwissen. Es wurde auf so Spezialsymposien verhandelt und wir haben gesagt, wir hauen jetzt einfach mal so ein Buch raus. Und die Idee sollte schon sein, dass alle die Menschen, die mit Körper arbeiten, mit dem Embodiment-Buch eine wissenschaftliche Theorie finden, die sie aus diesem Esoterik-Sumpf rettet. Ne? So war die Grundidee. Und so wie sich das entwickelt hat mit dem Embodiment-Buch, ist es so eingetreten. Also wir kriegen ganz viel Briefe oder E-Mails von Leuten, die sagen, ich bin Tanztherapeutin und endlich kann ich das begründen, was ich mache. So, ne? Also dass es wirklich hilfreich ist. Und das war auch die Absicht.
Toll. Also wie gut, dass es den Gedanken gab, da was zu verändern und wie gut, dass es Sie und die anderen drei gab. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie nochmal für die HörerInnen, weil ich glaube, dass auch wenn es dieses Buch ja gibt, aber es viel gerade so im Yoga-Bereich mit diesem Begriff auch so manchmal so ein bisschen um sich geschmissen wird. Und ich fände es super, wenn Sie uns nochmal ganz genau definieren, was ist Embodiment? Weil ich glaube, dass nicht jeder, der zuhört, darunter die genaue Definition kennt.
Also Embodiment ist ein Überbegriff über Theorien verschiedenster Art, also die aus ganz völlig verschiedenen Richtungen kommen können, ja, völlig verschiedene Forschungsrichtungen. Und sie einen sich aber alle in der einen Vorstellung, dass Körper, Geist und Umwelt in einer ständigen Wechselwirkung stehen. Und dass ich also nicht im Prinzip losgelöst vom Körper zum Beispiel Psychotherapie machen kann. Dass wenn ich hingehe und zu jemandem sage, sieh doch ein und setze einfach nur auf Erkenntnis, dass das auf Dauer irgendeine nachhaltige Veränderung von Handlung mit sich bringt. Sondern dass ich den Körper mit einbeziehen muss in Veränderungsarbeit. Und auch die Umwelt, also Geist, Körper, Umwelt stehen in ununterbrochener Wechselwirkung miteinander. Das ist in Kürze die Idee vom Embodiment. Und die klassische Idee, die halt vorher war von Persönlichkeit, die sieht den Geist als so eine Art vermittelnde Hauptzentrale. Also die hat eine Persönlichkeitstheorie, wo man sagt, der Verstand, hat irgendetwas eingesehen und sagt dann zum Körper, so, jetzt beruhige dich mal, ist doch gar nicht so schlimm. Und der Körper sagt dann, okay, dann beruhige ich mich jetzt mal, wenn du das befiehlst. Ne? Und dass es nicht klappt, das erlebt ja jeder täglich. Ne? Und also so was hierarchisch organisiertes, Verstand als oberster Befehlshaber, Körper als irgendwie so eine Fleischmasse, die da unten drunter hängt und die man rumkommandieren muss. Ne? Und das Embodiment hat halt einen ganz anderen, da hat der Körper einen ganz anderen Stellenwert. Bei Embodiment ansetzen.
Welches Experiment, habe ich mich gestern gefragt, aus der Forschung hat sie am meisten gepackt, wo klar wurde, okay, da muss man irgendwie tiefer reingehen und das ist ein Wahnsinn, was dabei herausgekommen ist. Können Sie da eins nennen oder sind es zu viele?
Ja, also erstens sind es viele, weil ich habe mich ja dann damit beschäftigt. Aber also es wird dann die. Aber eines, was ich sehr eindrücklich finde, das ist das von Stepper und Strack. Der Fritz Strack, das war in Deutschland an der Universität Würzburg einer der ersten Professoren, der sich mit Embodiment-Vorgängen befasst hat. Und der hat mit seiner Diplomandin Sabine Stepper ein Experiment gemacht, wo er Menschen, also seine Versuchspersonen, hat er kommen lassen, hat sie, wie es sich gehört, randomisiert in zwei Gruppen zufällig eingeteilt und hat dann den beiden Gruppen gesagt, sie nehmen an einem Experiment zur Ergonomie von Arbeitsmöbeln teil. Und das ist eine sogenannte Deckgeschichte. Mhm. Cover Story heißt es. Also es ist nicht gemeint Cover Story, wie es im Sinn von die Cover Story vom Cosmopolitan oder von der Vogue, sondern in der Sozialpsychologie meint man mit Cover Story eine Tarngeschichte. Mhm. Ne? Mhm. Und hat ihnen also erzählt, wir machen hier so eine Versuchsreihe mit Ergonomie von Arbeitsmöbeln. Und da hat er zwei Arrangements geschaffen. Eines, wo das Tischlein sehr niedrig war, sodass sie, wenn sie auf dem Stuhl saßen, sie sich so krümmen mussten, um auf dem Tisch zu schreiben. Also wie so ein Couchtisch war das. Mhm. Ja. Und das andere Arrangement, da hat der Tisch eine normale Schreibhöhe gehabt. Und wenn sie da hingesessen sind zum Schreiben, sind sie aufrecht gesessen. Mhm. Und da hat er den Leuten halt solche Tarnaufgaben gegeben, die da schriftlich machen mussten. Und dann kam ein Mensch vorbei mit einem weißen Kittel und hat gesagt, ach, sagen Sie mal, könnte Sie mir schnell 5 Minuten mal den Intelligenztest ausfüllen? Mir ist gerade eine Versuchsperson abgesprungen und mir fehlt noch eine Versuchsperson. Und weil sie eh so an der Uni rumgehockt sind, haben die meisten gesagt, ja, komm ich schnell mit. Ne? Und dann haben die einen Intelligenztest gemacht und der Intelligenztest war aber fiktiv. Also das war völlig wurscht, was sie da für Antworten gegeben haben. Sie sollten nur im Glauben sein, sie hätten einen Intelligenztest gemacht. Dann sind sie wieder zurück zum Ergonomie-Experiment und haben da weitergeschrieben. Und jetzt kommt das Eigentliche, was Fritz Strack untersucht hat und die Sabine Stepper, nämlich... Sie sitzen da also entweder gekrümmt oder aufrecht, je nachdem, was für ein Los sie gezogen hatten am Anfang. Und dann kommt der Versuchsleiter vom Intelligenztest und sagt, ach, hier sind Sie ja. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe Ihre Ergebnisse ausgewertet. Sie gehören zu den 10% intelligentesten Versuchspersonen im Standort Deutschland. Also er hat ihnen ein fiktives Lob ausgesprochen. Mhm. Der hat natürlich nichts ausgerechnet gehabt und gar nichts, sondern es ging nur darum, er sagt was. Mhm. Und was jetzt interessiert hat, ist, wie stolz die Leute waren auf das erhaltene Lob. Mhm. Das ist das, was sie eigentlich rausfinden wollten. Mhm. Und zwar wollten sie rausfinden, hat die Körperhaltung einen Einfluss darauf, wie stolz ich mich fühle, wenn ich gelobt werde. Das wollten sie rausfinden. Mhm. Ja, und das ist schon ein Zusammenhang. Die Wechselwirkung, die Körperhaltung verändert meine Informationsverarbeitung und verändert die Art und Weise, wie ich Stimuli aus der Außenwelt auf mich beziehe. Mhm. Ja? Und siehe da, die Leute, die das Lob in einer gekrümmten Haltung empfangen haben, waren signifikant weniger stolz als die Leute, die das Lob in einer aufrechten Haltung empfangen haben. Mhm. Ne? Und das ist jetzt halt ein klassisches akademisch-psychologisches experimentelles Design, wo mit diesem Design kann ich jetzt hingehen und sagen, schau mal, hier habe ich ein Experiment und kann zeigen, Körperhaltung hat einen Einfluss auf Informationsverarbeitung. Mhm. Ne? Und auf Affekte, auf das Gefühl Stolz. Mhm. Und das ist natürlich schon für die Psychotherapie oder für die Beratung oder überhaupt das Selbstmanagement, ist das schon rasend interessant, weil wenn man sich das vorstellt, zwei Menschen erleben völlig die gleiche Welt, sie erleben völlig die gleiche Rückmeldung, sie leben im Prinzip in zwei identischen Universen, ja. Mhm. Und die eine Person hat halt eine eher ungünstige Körperhaltung und die andere eine günstigere. Und die eine lebt in einem Universum, wo sie dauernd gelobt wird und Grund zur Freude hat. Und die andere schafft es überhaupt nicht, sich zu freuen. Mhm. Ja. Und dass man das über Körperhaltung zum Beispiel beeinflussen kann. Das ist für Selbstmanagement und so für die ganze Praxis der Psychologie wahnsinnig wichtig.
Und was hat dieses, also diese sozusagen Jahre der Forschung, dieses damit auseinandersetzen, diese Bücher dazu schreiben, was hat das, habe ich mich gestern gefragt, bei Ihnen gemacht? Also ich habe mich gefragt, wenn, ich habe mich versucht da reinzuversetzen, wenn ich das gewesen, achtet man dann viel, viel mehr darauf? Versucht man nur noch aufrecht zu sitzen? Spielt die Körperhaltung im Alltag auf einmal viel mehr eine Rolle? Analysiert man dann nur noch Menschen, wie sie sitzen oder wie sie sich halten? Also was hat das bei Ihnen, mit Ihnen gemacht?
Also es sind verschiedene Facetten, hat Ihre Frage jetzt.
Ja, ja.
Das eine ist, dass die Leute, gehen wir mal erst aufs Erste ein, die Leute, wenn die erfahren, dass ich Psychologin bin, dann kommt oft der Spruch, dann hast du ja einen Röntgenblick. Mhm. Oder dann haben sie mich ja sicher schon durchschaut oder sowas. Und dann sage ich immer, nee, ich bin nämlich privat hier und Menschen durchschauen tue ich nur, wenn ich hinterher eine Rechnung schreiben kann. Also da haben wir genau diese Sache. Wenn ich irgendwo privat bin, ich werde einen Teufel tun, das ist ja Arbeit für mich. Ja. Mhm. Und das ist ja nicht mein Hobby, Menschen durchschauen, sondern das ist anstrengend, da braucht man Hirnschmalz und hinterher braucht man Pause und so. Das mache ich sicher nicht, wenn ich irgendwo im Zug fahre. Das interessiert mich alles. Also überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also darauf hat es keinen Einfluss, jetzt so, dass ich jetzt überall rumlaufe und Menschen durchschaue. Das würde ich auch eher sagen. Das sind also Leute, die sowas machen, das sind eher die Anfänger. Also wenn zum Beispiel Studierende, wenn die frisch anfangen, Psychologie zu studieren, dann laufen sie rum und belästigen die gesamte WG mit irgendwelchen Erkenntnissen und Tests und klugen Sprüchen und so. Und wenn man aber mal alter Hase ist, macht man das nicht mehr.
Okay, dann bei Ihnen. Was hat es bei Ihnen gemacht?
Bei mir ist es so, dass ich weiterhin ein völlig normaler Mensch bin. Und ich sitze jetzt auch, jetzt, wo wir uns unterhalten, sitze ich ziemlich rumgefläht eigentlich. Mhm. Also ich sitze nicht irgendwie spezial aufrecht, toll, physiotherapeutisch, ungeheuer korrekt, sondern ich fläht mich rum, wie jeder andere normale Mensch auch. Der einzige Unterschied, den es mit sich bringt, wenn man sich beruflich mit Selbstmanagement beschäftigt, zu Leuten, die das nicht tun, das ist der, dass wenn ich merke, mir geht es schlecht oder ich bin in einer Verfassung, die mir nicht gefällt, ich bin aufgeregt und es gefällt mir nicht oder ich bin ärgerlich und ich habe aber keinen Bock jetzt mehr, ärgerlich zu sein, weil mein schöner Samstagabend, ich nicht möchte, dass der mit Ärger angefühlt wird, ja,
ja.
Dass ich dann Methoden zur Verfügung habe, selbstmanagementmäßig, wo ich weiß, wie ich das ändern kann.
Geben Sie mir ein Beispiel. Also ich habe ein Beispiel von gestern. Ich habe nämlich versucht, auf dem Handy mal eine neue Push-Tan-App der Bank, ich nenne sie jetzt nicht, einzurichten. Und es hat zum fünften Mal hintereinander nicht funktioniert. Und ich merkte, Mist, ich werde richtig ärgerlich. Was machen Sie dann? Also was machen Sie, wenn Sie merken, Mist, da ist jetzt Wut oder Ärger? Was ist Ihre Methode Nummer eins?
Verschiedene. Also es ist auch gut, wenn man da eine ganze Palette hat.
Ja,
von Methoden.
Ja. Ja.
Und nicht nur eine. Ja. Also eine wichtige Methode bei so Ärger ist zum Beispiel, dass man das Feld wechselt und irgendetwas anderes tut, was erfolgreich ist. Ja. Also wenn ich mich mit irgendwelchen Push-Tan-Apps, wobei ich so Kram mache, übrigens überhaupt nicht, da gehe ich immer runter zu uns. Das kann man mit 64 gut, weil da gilt man ja schon als Senior und sagt, ich blicke das alles nicht, machen Sie mir das bitte. Ich wohne auch auf dem Dorf, wir haben doch so nette Leute bei der Sparkasse, also die machen halt, das mache ich sowieso schon lange nicht mehr. Da geht es schon los. Aber mal angenommen, ich hätte es noch gemacht, dann hätte ich das beiseite gelegt, wenn man dann kann ich schon darauf achten, dass ich sage, was habe ich denn jetzt gemacht? ich habe die ganze Zeit in so ein Handy gestarrt. Das heißt, ich habe einen wahnsinnig engen Fokus gehabt. Ne? Die Welt war ja nur so klein. Ja? Und dann muss ich vom Embodiment her etwas völlig anderes machen, um aus diesem Attraktor, nennt man das, wieder rauszukommen. Ja? Das bedeutet, ich würde zum Beispiel Wäsche aufhängen gehen, also ich würde durchs Haus laufen, Wäsche aufhängen, Betten machen, also irgendwas, was mehr mit so mit
aufmachen, weit machen.
Aufmachen mit Entfaltung so zu tun hat. Und bei mir halt, also ich würde nicht direkt eine Yoga-Übung oder irgendeine Körperübung nebendran setzen, sondern ich würde es verbinden mit einer Tätigkeit, die erfolgreich ist. Und dass ich auch noch, ich habe jetzt ein Misserfolgserlebnis gehabt und dass ich jetzt dafür einfach sorge, dass ich ein Erfolgserlebnis habe.
Ja? Ja, ja.
Das ist Variante 1. Variante 2, was ich halt machen kann, das ist Orgelspiel, das mache ich oft.
Ah, ja.
Da, wo ich wohne, ist gerade 50 Meter weiter weg meine Kirche, wo meine Orgel steht. Und wenn es mir alles zu doof wird und zu blöd und zu bunt, gehe ich einfach rüber und hocke eine Stunde auf die Orgel. Und dann, das ist wie eine Waschanlage. Da komme ich geschielt und gereinigt und erfrischt und erfreut, komme ich dann da wieder zurück. Ne? Das hat aber ja nicht jeder. So, die dann gibt es eine Möglichkeit, ich habe einen wahnsinnig süßen, lieben Hund. Tiere. Also Tier streicheln, mit dem Tier was Schönes machen. Das ist auch etwas, was ungeheuer gut für Affektregulation sorgt und die gesamte Physiologie ändert, Herzschlag ändert und so Sachen. Also mit dem Tier sich befassen und schmusen. Und also das gilt natürlich auch für meinen Mann. Man kann auch mit dem Mann, ich sage oft, was sehr gut hilft, ist auch einfach Sex. Ja, so. Und das ist herrlich, da kommt man auf andere Gedanken. Ich hatte garantiert ein wunderbares anderes Embodiment hinterher. Und das ist sehr gut auch, also unter affektregulatorischen Gesichtspunkten. So, das sind jetzt ja schon mal einige, ne?
Aber hallo.
Und ja, ich würde halt jedem empfehlen, dass man sich mal bewusst so wie so ein Archiv zulegt. Ja, wo man sagt, also wenn ich für Ärger, was hilft denn da dagegen? Dann gibt es ja zum Beispiel auch was anderes, das ist dass man verletzt wurde. Also ich finde eigentlich Ärger wegkriegen wegen so einem Push-Stand, das finde ich relativ einfach. Also das
relativ leicht.
Schwieriger ist es, wenn ich verletzt wurde von irgendwas.
Ja.
Und den Eindruck habe, es steckt ein Giftpfeil in meinem Körper drin. Ja. Das ist anspruchsvoller.
Ja.
Das wegzukriegen. Zum Beispiel. Ne? Und wichtig ist aber, dass man sich halt gut kennt und dass man wie so eine Liste hat. Also ich sage sie, 5 Verhaltensweisen brauchen sie im Prinzip, die wirklich, die, wo sie wissen, die funktionieren gut.
Schön.
Um das und das und das wegzukriegen. Und das hat alles aber nicht mit Erkenntnis zu tun. Ja, sag dir doch einfach, das ist es doch gar nicht wert, weil das bringt ja gar nichts, das weiß jeder.
Was ich mich noch gefragt habe, wenn Menschen mit Ihnen arbeiten, also im therapeutischen Kontext, angenommen, ich wäre Ihre Klientin in der Therapie und Sie arbeiten ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja nicht nur das Sitzen und Reden, sondern der Körper spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie findet jetzt, wenn wir sagen, also mir ist klar, wenn ich zu einer Körpertherapeutin gehe, dann arbeitet die ganz viel mit meinem Körper, an meinem Körper in der Bewegung. In der Therapie habe ich immer dieses Bild im Kopf sozusagen, ich sitze oder so wie ich das auch eine Zeit lang gemacht habe, ich liege. Aber wie findet sozusagen die Arbeit mit Ihnen statt?
Ja, das ist verschieden. Das hängt davon ab, wie bewegungsfreudig Sie sind, auch was Sie können.
Ja, okay.
Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so krass, 2 krasse Beispiele anbringen soll, ich habe einen Vortrag gehabt, das war vor Corona noch, in Österreich, in der Steiermark, auf der Jahrestagung der Bewegungs- und TanztherapeutInnen. Und es waren 200 Bewegungs- und TanztherapeutInnen, also mit großem Bewegungsdrang, super Kreativität, hammer Körperkontakt, völlig hemmungslos. Ja. Und wenn ich natürlich mit denen irgendeine Embodiment-Arbeit mache, da geht natürlich ganz anders die Post ab. Ja.
Ja.
Wie wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem leitenden Angestellten einer Schweizer Großbank ein Business-Coaching mache.
Ja.
Ja, da muss ich natürlich die Art und Weise und die Dosis der Körperarbeit, die passe ich dem Klienten und der Klientin an und dem, was diese Person als gut und positiv empfindet. Und ich habe ja bei diesen Live-Lessons, wo Sie vielleicht ja den Link einblenden können, haben wir jetzt ja gerade eine neue Staffel mit Lehrvideos abgedreht über Embodiment. Ja. Mhm. 10 Fälle, wie ich mit Embodiment arbeite, 10 sehr verschiedene Fälle, was es eben mit Vielfalt, die es gibt, die man da anwenden kann. Und da hatte ich zum Beispiel auch eine Klientin mir gewünscht, die eine körperliche Beeinträchtigung hat.
Ja.
Da habe ich mit einer Frau gearbeitet, die im Rollstuhl sitzt, weil sie ab einem gewissen Wirbel, ich weiß nicht mehr genau, ab wie viel, komplett gelähmt ist. Und die möchte gerne Speaker werden und darüber erzählen, wie sie mit ihrer Beeinträchtigung und mit ihrem Rollstuhl, wie sie trotzdem Lebensmut und Lebensfreude hat. Ne? Und die hat die ganz normalen Auftrittsängste. Ja? Und da arbeitet man natürlich auch mit Embodiment. Und da kann ich auch jemanden, der im Rollstuhl sitzt und im Prinzip so ab Hüfte abwärts gar nicht groß was bewegen kann, hier angeschnallt ist, kann ich massivstens auch mit Embodiment arbeiten.
Okay, spannend. Genau, die Live-Lessons, die findet man bei, normalerweise machen wir das immer am Ende, aber wir sagen das jetzt hier schon mal. Das ist gar nicht schlimm, die findet man direkt auf ihrer Website.
Ja.
Und das ist ein mehrteiliger Kurs und wir packen den Link dazu super gerne in die Shownotes. Das ist die Beschreibung zu dem Podcast, dann können die Leute sich das direkt angucken. Ich habe mich gefragt, es gibt ja einen, also Sie haben ja wahnsinnig viel geschrieben und eigentlich will man ja, oder ich möchte natürlich alles sofort lesen, habe mich aber besonders angezogen gefühlt auch von dem Buchtitel Spirituelles Embodiment. Lassen Sie uns darüber ein bisschen sprechen. Was verbirgt sich dahinter und was ist da alles drin?
Darf ich Sie mal, bevor ich Ihnen die Frage beantworte, darf ich Sie mal was fragen? Sie haben gesagt, ja, Yoga sei für Sie auch mehr als nur Gymnastik.
Ja.
Das hat ja wahrscheinlich auch mit dem spirituellen Aspekt zu tun, oder?
Ja, ja.
Können Sie mir das mal erläutern gerade? Erläutern Sie mal mir.
Ja, sehr gern. Also für mich ist die Yoga-Praxis keine rein körperliche Praxis. Also sie ist das, ne? Also wann immer ich eine Emotion stark verspüre oder als starken Affekt wie Wut und so weiter, hilft mir das, auf die Yogamatte zu gehen. Aber die Yoga-Praxis ist für mich vor allem auch die Verbindung, ne? Also die Verbindung mit etwas Höherem, wie auch immer man das nennen mag. Und dadurch, es gibt mir so eine Anbindung. Und durch diese Anbindung, glaube ich, funktioniert auch erst dieses sich frei bewegen, im Körper frei werden, im Kopf, im Geist frei werden. Also für mich würde das nicht funktionieren, wenn das nur eine reine Sportart wäre. Das ist aber sehr interessant, weil wir haben hier im Podcast und auch im Magazin ganz unterschiedliche YogalehrerInnen. Also es gibt tatsächlich auch welche, die brauchen diese spirituelle Anbindung oder das Spirituelle nicht. Für mich ist Yoga als Begriff immer damit verbunden. Also für mich gibt es das nicht getrennt voneinander. So.
Ist ja, glaube ich, auch in Indien,
also
von der Tradition her ist es ja ganz klar, dieses Prana, das ist ja ein Begriff für göttliche Energie und
Und ich habe tatsächlich auch, das ist vielleicht auch ganz spannend, können wir auch gerne teilen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das mit mir, also in mir oder mit mir sehr viel verändert hat. Also ich hatte eine schwierige Zeit in meinem Leben, als ich 30 war und habe intensiv Psychotherapie gemacht und nebenbei aber sehr viel Yoga. Und in dieser Zeit sozusagen auch immer tiefer ins Yoga eingestiegen, dann Ausbildung gemacht und so weiter. Und ich glaube, das glaube ich natürlich alleine so, aber dass diese Verbindung bei mir, also diese intensive Psychotherapie als auch diese Yoga-Praxis, also dieses so ineinander, weil das irgendwie ineinander gegriffen hat, dass das bei mir sehr, sehr viel verändert hat.
Mhm. Also haben Sie sich im Prinzip aus einem Instinkt heraus, ja, so ein Embodiment-Komplettpaket verpasst.
Ja, weil ich tatsächlich, weil also bei mir auch wahnsinnig viel über den Körper geht, ne? Und ich habe damals schon sozusagen dann gemerkt, okay, wenn ich es schaffe, in der Meditation zu sitzen, das war also für mich damals eine Qual. Ich habe damals einen Meditationskurs gemacht und habe gedacht, ich muss die ganze Bude da auseinandernehmen, inklusive LehrerInnen und Raum, und habe gemerkt, okay, das ist also ein Bereich, da passiert richtig was bei mir, ne? Wenn ich da sozusagen tiefer einsteige, genau. Mhm.
Also diese Verbindung, die Sie jetzt da beschreiben, die ist im Prinzip die direkte Brücke zu dem Thema spirituelles Embodiment. Und zwar habe das ja zusammengeschrieben mit der Eva Maria Jäger, eine Professorin für Psychologie, und zusammen mit dem Stefan Glöckner, das ist ein Professor für Gesang. Und zwar gregorianischen Gesang, das ist dieser
Gesang. Ja, das bin ich ja auch schon ganz interessiert. Ja, okay. Ja.
Und die Eva Maria Jäger, die ist evangelisch, und der Stefan Glöckner und ich, wir sind beide katholisch. Mhm. Und wir haben aber alle also gefunden, dass also im christlichen Kontext jetzt generell das Heilige, das Spirituelle, das ist schon da, aber der Körper kommt zu kurz.
Ja, ja.
Ja. Und also zum Beispiel der Stefan Glöckner hat gesagt, ursprünglich die gregorianischen Gesänge, die waren immer mit Bewegung verbunden. Also man sieht ja heute, zum Beispiel Madonna hat jetzt auf ihrer letzten Tour, hat sie doch so ein paar Gregorian Chants mit drin gehabt, da sind doch so ein paar so rumgelaufen. Ja. Die sehen, dass sie immer in so Kutten gekleidet und stehen so steif irgendwo rum. Das ist schon überhaupt nicht der Fall gewesen früher, sondern die haben sich mitbewegt. Also jetzt nicht, dass sie getanzt haben, weil das war ja was Ernsthaftes, Gottesverehrung. Aber es war ganz klar, dass diese Gesänge auch embodied waren. Also man stand nicht nur da und hat die Lippen bewegt, sondern man durfte sich bewegen und hoch und runter, auch Gesten machen dazu und so, ja. Mhm. Und dadurch entfaltet natürlich der Text und die Musik und die Botschaft sich ganz anders und hat auch eine ganz andere Wirkung, nämlich das potenziert sich, ja. Weil ich dann ganz ergriffen werde von dem, also mit meinem ganzen Körper, mit dem Leib, der Seele. Und das hat dann diesen schönen Effekt, eben, wo ich sage, wenn Sie in einem guten Gottesdienst waren, dann, wenn der Gottesdienst klasse war, von der Musik her, kirchenmusikalisch, vom Wort her und vom Embodiment, dann sind Sie vielleicht mutlos reingegangen und kommen aber nach einer Stunde Gottesdienst erfüllt und erfrischt und mit aufgeladenem Akku wieder raus. Mhm. Das ist eigentlich das, so soll die Liturgie sein. Ja? Mhm. Mhm. Und das hat immer auch damit zu tun, sagen halt wir, dass Körper mit ins Spiel kommt. Ja? Mhm. Mhm. Und im Christentum ist halt die Musik, die Kirchenmusik oder jetzt eben auch die Orgel, wissen Sie, wo da Töne brausen und wo dann ihre Bank vibriert und so. Mhm. Das sind ja Inszenierungen, ja, wo auch körperlich mit ihnen was passiert. Und es wird ganz auch viel gesungen in evangelischen und katholischen Gottesdiensten, also diese Gesangsbücher, wo die Leute singen, ja. Das sind eben, da werden Erlebnisräume geschaffen, die spirituelle Themen den Leuten in den Körper bringen. Und also das ist die Grundaussage von dem Buch. Und das haben wir dann halt in verschiedenen Aspekten betrachtet. Die Eva-Maria Jäger, die hat ja zusammen mit einer chinesischen Qigong-Lehrerin, hatte ja bestimmte Psalmen in so einer Art Embodiment Qigong, christliches Embodiment Qigong übersetzt.
Ja. Spannend, ja.
Sehr spannend, weil das heißt, wenn Herr kommt zu mir und so, ja, das sind ja alles, das sind ja Bewegungen im Raum und so. Und also die hat so diese starke Anbindung an Körperbewegungen gemacht. Die hat da auch so als, hatte viele kleine Videos dazu, die man sich angeguckt hat im Netz. Und der Christian Glöckner, der hat geschrieben darüber, wie sich im gregorianischen Gesang bestimmte liturgische Themen widerspiegeln. Und ich habe dann die Facette noch übernommen in dem Buch, wie ich mit spirituellen Bildern als Ressource Einzeltherapie mache. Also ich kann nämlich zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, dem es schlecht geht und der Mensch ist gläubig. Ja? Und zwar ist es konfessionsübergreifend, das ist wurscht. Also wir schreiben jetzt halt über Christentum, weil wir halt christlichen Hintergrund haben, aber da könnte jetzt auch ein Hindu kommen oder das ist alles völlig wurscht. Oder auch jemand, der pagan ist, wissen Sie, und an die große Mutter glaubt. Man muss einfach irgendeinen spirituellen Draht muss man haben. Und dann kann ich über den spirituellen Draht und indem ich eben, wie Sie so sagen, es ist ein Kontakt nach oben oder wohin auch immer. Wenn jemand Erdmutter Gaia ist, eher nach unten. Ist auch wurscht. Aber wichtig ist, ich kann einen Kontakt zu so einer externen Ressource herstellen.
Ja. Yeah.
Und den Leuten, also wenn man das Akku nimmt, ich kann mit den Menschen erarbeiten, wie sie ihr Steckerle in die Steckdose stecken und dann den Akku wieder laden.
Ja.
Über die Spiritualität. Und das ist in meinen Augen einer der stärksten und am schnellsten, wirksamsten Ressourcen für Menschen, denen es nicht gut geht. Wenn sie... Man muss halt eine spirituelle Ader haben. Ne?
Ja,
das heißt,
ja.
Ich kann das nicht jemandem aufschwätzen, der sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich bin Agnostiker, nach meinem Geburtstag fressen mich die Würmer, dann lassen wir das bleiben, muss ja auch nicht sein, noch andere sagen. Aber wenn jemand spirituelle Ader hat, gibt es in meinen Augen kaum was zuverlässiger und herrlicher funktioniert. Und was man halt auch den Leuten sofort ansieht, ne? Die Gesichtshaut wird besser durchblutet.
Ja.
Die Augen fangen an. Also das ist nicht nur Einbildung, das kann man beobachten, während es geschieht.
Ja, ich kann ganz viel mit dem anfangen, was Sie gesagt haben, weil das Schöne ist ja, da sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten drin, weil also zum einen hatte ich ein Erlebnis in einer Kirche, ich gehe nicht so gerne in die Kirche, aber es war eine gute Messe und es wurden eigentlich gute Dinge gesagt und die Musik war auch schön und ich dachte mir, warum kriegt mich das nicht so wie eine richtig gute Yogastunde. Denn in der Yogastunde ist es ja auch so, dass am Anfang es wird gesungen oder es wird ein Gebet gesprochen, ne? Oder es wird vielleicht sogar Harmonium gespielt. Also es gibt immer Musik. Also ich glaube, diese Kombination sozusagen Bewegung, Worte, Musik, die so reingeht. Und in diesem Moment in der Kirche dachte ich, ja, weil ich hier so hart sitze, hier so starre, weil ich nicht sozusagen, ne, nicht irgendwie...
Sie können das nicht ausdrücken.
Genau, man könnte es nicht ausdrücken.
Ja, ja.
Und das ist, finde ich, spannend, dass Sie das gesagt haben, aber auch nochmal zum Yoga dieses, glaube ich, dass da die Wirkung auch so reingeht, weil es eben nicht nur dieses, das körperliche Bewegen, sondern auch die Klänge, die Musik, die Worte, also all das ist ja auch so ein Gesamtpaket. Lassen Sie uns aber nochmal, weil wir gehen schon sozusagen in Richtung Ende und wir müssen natürlich einmal über das Zürcher Ressourcenmodell sprechen, weil das ja auch etwas sehr, sehr Besonderes ist. Holen Sie uns da nochmal kurz, was ist das genau und wie wird damit gearbeitet?
Ja, also das Zürcher Ressourcenmodell kann man sagen, ist mein Lebenswerk. Das habe ich zusammen mit meinem lieben Kollegen Frank Krause entwickelt im Jahr 1999, haben wir damit angefangen. Und das ist eines der wenigen wissenschaftlich ununterbrochen auf Wirksamkeit hin untersuchten Selbstmanagement-Trainings, die es gibt, weil wir beide an der Uni gearbeitet haben und beide aber auch Psychotherapieausbildungen hatten. Also wir waren, waren beide so Wanderer zwischen den Welten. Und wir haben gesagt, wir möchten etwas, was den Menschen hilft und was aber immer, immer, immer wissenschaftlichen Ansprüchen genügen sollte. Das war unser Anspruch. Und daraus hat sich dann das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt. Dann haben wir noch gesagt, wir möchten, dass ein Konzept des Unbewussten mit dabei ist. Weil ich ja auch die tiefenpsychologische Ausbildung habe nach C.G. Jung, und ohne das Unbewusste zu arbeiten, ist einfach Schwachsinn. Ja? Und das hat ja da inzwischen auch die Neurobiologie komplett bestätigt, dass diese Ahnung oder dass es richtig war, diese Entscheidung. Es muss das Unbewusste mit dabei sein, es muss ressourcenorientiert sein, haben wir gesagt, und es muss eben Körper mit drin sein. Also wir haben so ein paar bestimmte Vorstellungen gehabt, wenn wir schon was erfinden, was wir drin haben wollen. Und so ist eben ein Training entstanden, was jetzt den großen, großen Vorteil hat, dass es sehr gut manualisiert vorliegt. Das heißt, es sind 5 klar voneinander abgegrenzte Phasen mit jeweilig mit Arbeitsblättern und die es erlauben, über auch schwierigste Lebensverhältnisse, durch den Dschungel von schwierigsten Lebensverhältnissen mit diesem Modell mit der Machete einen Pfad zu schlagen und zu sagen, jetzt mache ich erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Dann steigere ich die Wahrscheinlichkeit enorm, dass es mir in irgendeiner Form besser geht wie vorher. Und wie der Name schon sagt, Ressource, also es macht riesen Spaß. Es ist angenehm, es zu tun, auch für die Kursleitung. Das ist ja auch wichtig, weil ich bin ja auch jungsche Psychoanalytikerin und habe auch mit der Kasse lange Jahre so normal gearbeitet mit Patienten. Und es ist für jemanden, der viel Psychotherapie macht, irgendwann mal sehr erschöpfend, wenn man es immer mit Menschen zu tun hat, denen es richtig ganz schlimm geht. Ja. Und sich das ganze Leid anzuhören und empathisch da mitzuschwingen, das ist sehr, sehr erschöpfend. Also für die Person, die das macht, ja, beruflich. Und dann habe ich irgendwie halt auch den dringenden Wunsch verspürt, dass ich auch andere Formen finde von Arbeiten, ja, wo ich vielleicht sogar einen Akku geladen kriege. Und in der Tat ist das so beim Zürcher Ressourcenmodell, das ist so lustig, weil alles sich so schön entwickelt und es so herrlich ist, dass manchmal, wenn es mir morgens nicht so gut geht und ich mache dann ZRM, geht es mir hinterher besser. Also, dass ich schön die Arbeit meinen Akku laden kann. Darum ist es ja trainerfreundlich auch.
Toll.
So viel mal in Kürze. Es gibt
natürlich ja, ist wahnsinnig viel dazu. Vielleicht müssen wir auch dazu einfach nochmal sprechen. Aber wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes, weil es da tolle Ausbildungen, Kurse, sehr viel Literatur dazu gibt, was den einen oder anderen sicherlich interessiert.
Welches Online-Tool können Sie noch sagen?
Ja.
Also gibt's ein Online-Tool, das kostet nichts. Man muss sich nicht registrieren. Das haben wir einfach der Welt geschenkt. Und das kann man einfach mal ausprobieren.
Super. Ja. Den Link packen wir rein, das ist gut. Was würden Sie sagen, bevor wir die letzten 3 Fragen haben, wie sieht für Sie ein gesundes Leben aus?
Ein gesundes Leben ist, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt eine Diagnose bekommen, wo es heißt, du bist in einer Woche tot, dass ich sagen kann, mein Leben war gut, so ich kann gehen. So sieht ein gutes Leben aus. Alles gemacht haben, was man machen möchte, mit allen Menschen so im Reinen sein, dass man sagt, ich bin im Reinen. Und Also auf keinen Fall so dieses Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York Gefühl, okay. Jemals haben.
Mhm. Gutes oder auch für gesundes Leben?
Ein gutes Leben ist gesund, automatisch.
Okay. Mhm.
Also in dieser Form ein gutes Leben ist gesund.
Ist gesund.
Extrem ungesund ist, wenn ich aus einem ununterbrochen schlechten Gewissen heraus sage, oh Gott, schon wieder die Kalorien zu viel, oh Gott, ich habe 1000 Schritte heute zu wenig, oh Gott, was man da aus der Plastikflasche getrunken, oh Gott, das ist garantiert furchtbar ungesund. Mhm. Also es ist zwar offiziell gesund, aber sie sind unter dauerndem Stress. Und das Wichtigste für Resilienz, für Gesundheit, körperlich und Geist und ein gutes Immunsystem ist kein Stress und kein Stresshormon Cortisol. Mhm. Immer schön gechillt sein. Mhm. Immer alles gemacht haben, was man machen will. Und immer sich vorstellen, wenn es heute Gott dir den Stecker zieht, dass man sagt, okay, ich kann gehen.
Mhm. Schön. Auch, dass Sie das nochmal gesagt haben mit dem Stress, weil das ja so ein... wenn wir uns die Lebensform heute so angucken, ja, sowas ist, was bei sehr, sehr vielen Bestandteil und irgendwie so ein Dauerbegleiter geworden ist auch.
Ne? Ja, ja. Und gucken Sie sich doch die Leute mal an. Mhm. Gucken Sie sich doch die doch mal an. Also ich habe jetzt diese letzte Staffel da, die habe ich gedreht in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Die für Embodiment, für Life Lessons und da so von diesen, ja, wie soll man sagen, die fahren mit dem Lastenfahrrad rum und sind woke und essen vegan, machen alles
ja.
Richtig.
Ja? Ja.
Kautschuk-Gummistiefel von Manufaktur,
ja.
Gebaute, keine Ahnung.
Ja, ist ja so meine Generation, ne? Ist auch ja. So die Generation, die das Magazin liest und den Podcast hört und so. Deshalb ist
und gut, diese ja. Generation, und ich sage Ihnen, die meisten von denen sehen nicht besonders glücklich aus.
Weil man sich zu verrückt macht wahrscheinlich auch, ne?
Ja, dass natürlich.
Es viele Maßstäbe ja. Gibt, denen man will so alles, ne, erfüllen.
Ja, dauerschlechtes Gewissen, Dauerperfektion, Dauer
ja.
Schon wieder was falsch gemacht. Ganz, ganz ungesund ist das. Ganz ungesund.
Ja.
Wenn ich dann dagegen Fleischkäse weg mal esse, das ist viel weniger ungesund.
Also müssen wir, würden Sie sagen, also ich bin ja Jahrgang 83, also das ist ja so, ne? Also ich werde 40 Ende des Jahres, würden Sie sagen, so diese Generation, wir müssen uns so ein bisschen locker machen, ein bisschen mehr locker machen?
Ja, so kann man es ausdrücken,
ja. Ja.
Aber ich glaube, es geht nicht darum, mit diesem locker machen ist das nicht getan.
Ja,
das ist eine ganz tief sitzende Dauerschuld, die ich da jetzt von außen diagnostiziere, ja. Ah. Und dass man sagt, komm, mach die mal ein bisschen locker und so. Das ist viel zu wenig, sondern es geht wirklich darum, innerhalb von diesen ganzen Sachen, die man alles richtig oder falsch machen könnte, dass man da eigene Maßstäbe findet.
Mhm.
Ja. Und aber es geht ja schon mal los, dass man ehrlich mal zu sich ist und sagt, bin ich eigentlich, wie sehe ich aus? Sehe ich zufrieden aus? Sehe ich glücklich aus? Mhm. Sehe ich happy aus? Mhm. Wie geht's mir eigentlich mit all dem, ja?
Ja.
Was ich gesehen ja. Mache.
Ja.
Und ich muss sagen, da gab auch welche, die gesund ausgesehen haben, aber viele waren unglaublich gestresst und hatten
Stress, ja.
Ja, und auch griesgrämig und Miesfresser, also sagt man bei uns so.
Ja.
War nicht toll, ehrlich.
Ah, nein, das ist also
bei
nicht.
Bei uns auf dem Dorf viele Bäuerle mit den Gummistiefeln auf dem Traktor. Da, die sind glückliche Menschen.
Die sehen ein bisschen glücklicher aus. Ja, ja. Das stimmt. Ja, ja, ja. Ich bin aus der Stadt ein bisschen aufs Land gezogen und ja, ich weiß, was Sie meinen. Es ist spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gut, dass man das auch mal so hört. Was würden Sie sagen, die letzten drei Fragen? Wovon haben wir zu viel?
Tipps.
Was?
Zu viel Tipps für gesundes Leben.
Tipps?
Ich habe Welt Online abonniert. 9,99 Euro im Monat.
Ja. Und, lieber Personality Mac, unser Abo.
Gut. Wenn Sie da mal lesen, was es jetzt da alles für Tipps gibt.
Ja.
Also jetzt habe ich einen Tipp gelesen. Oralverkehr verursacht Kehlkopfkrebs.
Oh.
Artikel
ja,
drüber.
Nee.
Ja. Also denke ich, meine Güte, zum Glück wusste ich das bisher noch nicht.
Mhm.
Und es gibt für alles Tipps und Beziehungsarbeit. Ja. Und soll ich fremdgehen, ja oder nein? Und was mache ich und so? Und wissen Sie, ich weiß, als ich jung war, wir haben das alles einfach gemacht.
Ja.
Und ich finde, es gibt jetzt für jede Sache gibt es Tipps und Experten und Ratgeber. Das ist doch fürchterlich.
Okay, too much. Ich verstehe. Ja, was würden Sie sagen, was brauchen wir mehr?
Ja, also wenn man so will, dann Ruhe und Gelassenheit und Parasympathikus-Aktivierung. Also Akkuladen, bei sich sein, mehr eigene Werte, unabhängig sich machen von dem, was man tut und was sämtliche Influenz-Medien irgendwie von einem wollen, sondern mehr Eigenart.
Ja.
Auf Wort reduziert.
Schön. Ach, es gefällt mir immer besser mit Ihnen. Was würden Sie sagen, wir haben am Ende immer noch mal so einen Tipp für Inspiration. Meistens ist es ein Buchtipp, es kann aber auch etwas ganz, ganz anderes sein. Also etwas, das Sie sozusagen zuletzt gelesen oder gesehen, also auf irgendeine Art und Weise konsumiert haben und was bei Ihnen was in Gang gesetzt hat, was Sie inspiriert hat.
Was ist das für ein Tipp? Ich habe es
Genau, also es soll etwas sein, was inspirierend ist, also was Sie inspiriert hat. Das ist meistens, empfehlen die Leute ein Buch, das muss aber nicht ein Buch sein, wenn Sie sagen, Sie haben zuletzt einen Film gesehen oder ein Musikstück oder etwas, was Sie sehr inspiriert hat, dann kann es auch sowas sein.
Ich glaube, so viele Sachen. Das ist schwierig jetzt. Aus dem Ärmel zu schütteln, ist das jetzt wirklich gerade schwierig.
Vielleicht das letzte Buch, was Sie besonders inspiriert hat?
Ja, ich lese gerade eins von Bach, also über Sebastian Bach, wo er beim großen Fritz war, über das musikalische Opfer. Mhm. Da wird sehr viel darüber geschrieben, wie ein Musiker mit politischen Gegebenheiten umgeht. Also wie jemand, der eine starke eigene Vorstellung davon hat, wie das, was gute Musik ist, sein sollte,
ja.
Wie der sich zurechtfindet mit diesen Brötchengebern und mit Verhältnissen und dass die ja alle neurotisch sind und diesen Weg, den man sich dadurch bahnt, ja, weil man ja, ja. Muss irgendwie, eine Frau hat viele Kinder und so, und aber trotzdem sich selber treu bleiben will.
Spannend.
Das ist ein Riesenthema.
Das super, das nehmen wir. Das nehmen wir, das war toll. Frau Dr. Meyer-Storch, das war ganz, ganz toll, dass Sie da waren. Große Ehre für uns und für den Podcast. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ich sage vielen Dank.
Danke, Frau Lopez.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich fand die Folge mit Dr. Maja Storch ganz, ganz wunderbar und war sehr begeistert von den vielen Dingen, die sie gesagt hat und nehme viele Learnings mit, vor allem aber natürlich das mit dem Werkzeugkoffer, also dass wir alle einen eigenen Werkzeugkoffer für unsere Affekte brauchen, aber auch ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung, die wirklich gar nichts mit unserem Beruf oder auch unserer Berufung zu tun hat, bei der wir so richtig gut abschalten und aufladen können und einmal alles das vielleicht lassen, was uns manchmal im Alltag ein bisschen schwer auf den Schultern liegt. Genau. Wir haben alles rund um das Zürcher Ressourcenmodell und die Live-Lessons, die Frau Dr. Meyer-Storch anbietet, in den Shownotes für euch verlinkt. Schaut da gerne einmal rein. Und ansonsten lade ich euch von Herzen in das Personality Mac Abo ein. Das ist sozusagen ein Abo-Bereich rund um das Magazin, wo ihr exklusive Artikel, Coaching-Wissen in Form von Videos, jeden Monat eine Yoga-Klasse, meine monatliche Kolumne Embrace the Chaos und noch viel mehr findet. Ihr könnt das Abo über Steady abschließen. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt und einfach dabei bleibt. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.